Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche die politischen High- und Lowlights unter die Lupe nehmen. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
In dieser Woche sind wir so ein bisschen crime-mäßig unterwegs. Es geht um eine vermeintliche MeToo-Geschichte, aber wir starten mit einem Vertuschungsskandal um den amerikanischen Präsidenten und es ist ausnahmsweise nicht Donald Trump, sondern Joe Biden. Gab ja diese Woche die schlimme Nachricht, dass er an Prostata erkrankt ist, aber fast noch die größere Meldung, es gab einen Vertuschungsskandal um seinen Gesundheitszustand während seiner Präsidentschaft.
Gut, dass der nicht ganz bei sich war, das hat das amerikanische Volk und die Weltöffentlichkeit ja dann spätestens gesehen, als er im ersten und dann auch letzten Duell vor der Präsidentschaftswahl seinem Herausforderer Donald Trump gegenüberstand und er so neben sich war, dass selbst Donald Trump, der normalerweise keine Gelegenheit auslässt, seinen Konkurrenten eins zu verpassen, ganz großmütig sagte, ich habe Joe Biden nicht verstanden. Er weiß selbst wahrscheinlich nicht, was er gesagt hat. Das war sozusagen die härteste Spitze. Da hätte man noch viel mehr zulangen können. Ja, und nun gibt es ein Buch des CNN-Korrespondenten Jake Tapper, Washington-Korrespondenten, und ich glaube, der andere heißt Thompson, Jake Thompson von Axios, im Original Original Sin, also Original, die sozusagen Todsünde oder größte Sünde. Und da lernen wir, dass es um den Gesundheitszustand von Joe Biden schon am Ende vor der ersten Präsidentschaft Sorgen gab, bis es da nicht so gut bestellt war. Und dass sich dann ja so nach unten bewegt hat. Also die härteste Szene, er hat einen Fundraiser mit George Clooney. George Clooney ist bekannt dafür, dass er also für die Demokratische Partei am meisten Geld reinschaufelt, wenn der ruft.
Die sind befreundet sogar.
Ja, ihn befreundet. Und er erkennt den Gastgeber nicht. Also er geht auf den Fundraiser von George Clooney und denkt, George Clooney sei da irgendein Kellner und fragt ihn immer, ob er einen Sekt kriegen kann.
Oh nee.
Ich meine, George Clooney, wahrscheinlich einer der berühmtesten Schauspieler der Welt, nicht mal den hat er mehr erkannt. So, davon gibt es halt in diesem Buch laufend Szenen. Das ist natürlich schon krass. Man fragt sich ja, wer hat am Ende eigentlich Amerika regiert die letzten 4 Jahre.
Es gibt ein Bild, das zeigt Jill Biden am Kabinettstisch mit den ganzen Ministern. Das hat damals für Aufregung gesorgt. Vielleicht war es ja sie.
Ich meine, es hieß doch immer, also Hillary Clinton war doch angetreten, wir müssen als Frauen den Glass-Ceiling, also die gläserne Decke durchbrechen.
Ja.
Vielleicht haben die Amerikaner die ganze Zeit eine amerikanische Präsidentin gehabt, sie haben es so gar nicht gewusst. Die Präsidentin hieß Jill Biden, weil ganz offenbar, also er war nicht in der Lage mehr, Amerika zu regieren. Ich habe jetzt ein Interview gelesen mit den beiden Autoren dieses Buches im New Yorker, wo sie berichten, also es gab gar keine Kabinettssitzung mehr die letzten 2 Jahre. Also das heißt, die eigenen Minister haben Joe Biden gar nicht mehr gesehen. Das muss man sich vorstellen. Es ist so, als ob der Bundesinnenminister oder der Justizminister den Kanzler nicht mehr sehen über Jahre, weil sie den letztlich auch vor den eigenen Leuten versteckt haben, weil er selbst engste Mitarbeiter nicht mehr erkannt hat. So, und die eigentliche Geschichte ist ja eigentlich, wie konnte das sein, dass das über Jahre so ging und das war
und
eben...
Und keiner hat es gemerkt.
Ja, ich meine, hin und wieder hat man es ja gemerkt, wenn er nämlich selbst vom Teleprompter ja nicht vernünftig ablesen konnte. Ne? Also die haben ja schon alles versucht, um das abzucovern. Das heißt, er war also von lauter Teleprompter bei öffentlichen Auftritten umgeben und dann hatte er auch immer den Teleprompter, man sah dann, dass er so ins Nichts guckte und sich da selbst verhaspelt hat. Es gibt ja auch dann auch Begleitung durch die Presse. Man ist auf der Air Force One drauf. Das ist ja ein ganz kleiner, also ausgesuchter Kreis von wichtigen Reportern. Was haben die eigentlich alle die ganze Zeit gemacht? Also hin und wieder gibt es einen, der mal eine Frage stellt. Und dann hieß es immer, Joe is fine, he's fine. Und damit haben die sich zufrieden gegeben. Der eigentliche Skandal ist eigentlich das Komplettversagen der amerikanischen Presse.
Ja, das auch. Aber ich frage mich, wie man als Partei dann keinen besseren Kandidaten findet. Ich kann mich daran erinnern, und das passt zu dieser George Clooney-Geschichte, dass nämlich ausgerechnet er in der New York Times dann irgendwann Ende Juni einen öffentlichen Brief veröffentlicht hat, ein offizielles Schreiben und gefordert hat, wir brauchen einen anderen Kandidaten.
Ja, das war nach dem Fundraiser. Also das, dann hat selbst George Clooney kalte Füße bekommen. Zumal also es ja nicht nur so war, dass die jemanden als Präsident hatten, der nicht in der Lage war, die Amtsgeschäfte zu führen, beziehungsweise heißt jetzt ja doch, also wenn er ausreichend geschlafen hatte, also Minimum 8 Stunden,
ja,
dann wäre es so einigermaßen gegangen, und dann eben zwischen 11 und 4. Also das wäre okay gewesen, da wäre einigermaßen ansprechbar, wow, also vorher und nachher nicht. Ja? Also als George Clooney gemerkt hat, er kennt mich gar nicht und der will jetzt nochmal antreten und das ist ja das eigentlich Irre.
Das wollte
also,
das
heißt,
nicht selber.
Das heißt, die haben den also nicht nur laufen lassen, sondern haben gesagt, pass mal auf, jetzt machen wir nochmal 4 Jahre drauf. Da hat offenbar selbst George Clooney gedacht, also das ist nicht gut, dann lieber Donald Trump. Ich meine, das ist ja die Alternative gewesen immer. Deswegen
Kamala Harris auch, war die Alternative.
Ja, dann war Kamala Harris die Alternative. Aber erstmal sozusagen, als George Clooney also ein Op-Ed geschrieben hat, Joe, es ist Zeit zurückzutreten, war ja nicht klar, wer ihn ersetzt. Es war ja auch in der allerletzten Minute. Dann kam Kamala Harris, was auch nicht viel besser war. Ich meine, auch Kamala Harris, die hatte ja Zugang.
Warum macht die das mit?
Ja, weil sie halt alle mitgemacht haben. Weil sie alle mitgemacht haben,
Also ich habe Mitleid, ja, muss ich sagen. Ich habe Mitleid mit Joe Biden, weil vermutlich hat er das gar nicht mehr alle selber entschieden. Das ist doch Wahnsinn.
Ja gut, the most evil person ist wahrscheinlich Jill Biden, seine Frau. Also die gewissermaßen durch die Mumie ihres Mannes Amerika regiert mit so einem kleinen Grumpfkabinett. Also ja, es gab dann 3, 4 Leute, die letztlich Amerika, die hießen auch das Politbüro, ja, die haben Amerika geleitet. Dann gab es diese irre Pressesprecherin. Also man sieht, ich habe jetzt gesehen, so, wer hat natürlich die Fragen gestellt? Wer war es? Es waren natürlich die Fox-Reporter, muss man sagen. Die einzigen, die in diesen Pressekonferenzen, ja, im Weißen Haus immer gesagt haben, wie kann das eigentlich sein, dass er sich da und da verhaspelt hat? Wie kann das eigentlich sein, dass er nicht weiß, dass Mitterrand vor 10 Jahren gestorben ist und denkt, er hat gestern noch mit ihm gesprochen? Ja?
Stimmt,
und,
das gab's.
Ja, da gab es ja immer diese Auftritte. Und dann ist sie immer vorne drin und sagt, ja, also das sei ihm, das ist ein Joke, entweder war es ein Witz oder hat sich selbst über sich selbst lustig gemacht. Und, und sie geben sich alle mit diesen Erklärung zufrieden. Und das ist natürlich, also es wirft auf unser Beruf, auf meine Profession, ein ganz, ganz schlechtes Licht.
Wobei man jetzt sagen muss, die 2 Autoren des Buches.
Ja, im Nachhinein.
Das sind jetzt keine Magerleute. Das muss man sagen. Das sind keine Fox-Leute.
Aber CNN war natürlich ganz, ganz, ganz vorne dran, sozusagen auch Joe Biden gesund zu beten. Also insofern.
Also es ist jetzt schon ein Fortschritt. Man muss ja fast.
Ich meine, die deutschen Chancen sind übrigens ja auch. Also,
ist das
meine,
so?
Ja, also ich meine, die Auftritte ja auch bei uns, also auch von Washington-Korrespondenten im deutschen Fernsehen, also das sind alles bösartige Gerüchte und das hieß immer, er ist total witzig und total on spot und ganz scharf, ja. Und alle
wurden
berichten.
War sicher auch mal.
Ja, vor 15 Jahren. Aber schon, wie gesagt, in der gesamten ersten Präsidentschaft nicht. Und man mag sich gar nicht ausdenken, wenn sie an ihm festgehalten hätten und das nicht aufgeflogen wäre, wie es jetzt weitergehen würde. Ich meine, das größte Glück war ja schon gewesen beim ersten Mal, dass dann ja Corona kam und er letztlich einen Wahlkampf führen konnte aus dem Keller.
Aus dem Keller, ja.
Ja, also er musste gar keine öffentlichen Auftritte, sonst wäre das schon beim ersten Mal aufgeflogen.
Krass. Ich finde trotzdem, dass es schwierig ist, dass eine ganze Partei sich so hinters Licht führen lässt oder das gar nicht auf.
Weil es natürlich immer hieß, also wir müssen das Böse verhindern, ne?
Nehme ich doch den fähigsten Mann und nicht einen Kranken.
Ja, das stimmt. Man hätte natürlich ihn rechtzeitig auswechseln können.
Apropos krank, wie geht's eigentlich deiner Schulter?
Gut, aber das ist jetzt fies, ja. Wir reden also über jemanden, der sozusagen. Also,
ja, wir reden über einen sprechlichen Mann und kommen jetzt zum Ausbund der Jugend, der hat immer was getan.
Ja, also die Schulter ist wieder einigermaßen eingerenkt, ja. So, ich gehe jetzt auch zu allen Vorsorgeuntersuchungen natürlich gelesen, aber er ist jetzt auch so krank, ja. Aber das ist auch so. Irre. Also er heißt jetzt, also das ist klar, also jetzt kommt das Buch.
Ja.
Die sind jetzt in Panik im Biden-Lager. Was machen sie? Sagen also, um letztlich auch natürlich Mitgefühl für den armen Mann jetzt hervorzurufen. Also er ist an Prostata erkrankt in einem hochgradig fortgeschrittenen Stadium. Ja, pass mal auf, liebe Leute. Das ist der amerikanische, ex-amerikanische Präsident, der ständig zu irgendwelchen Ärzten gelaufen ist. Habt ihr das alle nicht gemerkt? Wie lange wisst ihr das eigentlich? Ich meine, Prostata ist von allen Krebsarten, ein Freund von mir ist gerade operiert worden, der Krebs, der am allerlängsten wächst, ja, der kommt nicht plötzlich, wups, mal eben so, zumal das heißt angeblich, der hat schon gestreut. Das heißt, es muss auch über 6, 7, 8 Jahre
gelaufen
sein.
Ach so.
Ja, natürlich.
Ja gut, so. Der wurde doch als amerikanischer Präsident
ständig Ja, exakt. Also das heißt,
untersucht.
Selbst offen, gut, jetzt heißt es so herzlos, ja, dass Trump und auch J.D. Vance fragen, bei allem Mitgefühl, seit wann wisst ihr das eigentlich? Nee, es ist nicht herzlos. Das ist eine ganz berechtigte Frage. Seit wann ist dieser Mann eigentlich krebskrank und habt ihr auch das dem amerikanischen Volk und letztlich der Weltöffentlichkeit verschwiegen?
Boah, das also, ist schon eine krasse Geschichte.
Riesengeschichte.
Ne? Riesengeschichte. Man muss im Nachhinein fast Abbitte leisten bei Donald Trump, der es immer schon gewusst hat, ne? So.
Ja, gut, der wusste immer, dass der andere gebrechlich ist und seine, sozusagen, nicht seine, die Murmel nicht beisammen hatte. Das hat er schon irgendwie gemerkt, ja.
Er selber ist aber sehr umtriebig, ne? Überall. Tanzt auf 1000 Hochzeiten in Nahost, dann wieder Friedenstelefonate.
Also gut, der ist für einen, wie alt so. Ist er jetzt? Der
ist ja auch nicht mehr so jung, ist ja auch schon 80.
Naja, ich glaube kurz davor, da kommt jetzt nächstes Jahr, glaube ich, der 80. Geburtstag. Aber ich meine, dafür musst du sagen, zumal er ja angeblich sich auch immer sehr ungesund ernährt oder ernährt hat. Ne? Immer, also Big Mac gleich morgens. Ist das dann. So, also dafür ist er ganz gut beieinander, ja.
Das stimmt. Also arbeitet noch viel im hohen Alter.
Also ist es, wenn du, weil du ja darauf angespielt hast, auf mein Alter, das ist jetzt mein, zumindest also altersmäßig, mein großes
noch
Vorbild,
weit weg.
Donald Trump, ja.
Ah, okay. Sehr interessant. Nur ich würde mich besser ernähren, tust du ja auch.
Ja, tue ich auch.
Viele, also die amerikanischen Präsidenten sind also sehr fleißig, arbeiten bis ins hohe Alter. Wenn wir nach Deutschland blicken, ja, auch Friedrich Merz mit 69.
Das ist ja, das finde ich auch. Also es gibt ja ein großes Thema, ist ja Age Discrimination. Also es gibt DAX-Konzerne, da ist der Anteil von Mitarbeitern über 52 nur noch bei 13%. Das heißt, man findet dort mehr Lesben, Schwule und Non-Binäre als Menschen in meinem Alter. Und für die Leute ist natürlich Friedrich Merz eine wahnsinnige Ermutigung. Ja, also das heißt, das ist das Beispiel. Es zeigt sich für uns Boomer, die Glasdecke, die über uns gerade eingezogen wurde, lässt sich durchbrechen. Ja, mit 69 seinen eigentlichen Berufswunsch sich erfüllen und zwar auch nicht in Brilon die Beine hochlegen, sondern im Zentrum des Geschehens in Berlin. Ja, so also wenn das kein Beispiel des also für Selbstermutigung und Selbstermächtigung ist, ja. Dann weiß ich nicht, welches.
Wir sollten uns scheinbar alle daran orientieren, denn es gibt eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, dass die Deutschen zu wenig arbeiten. Mhm. Und zwar im OECD-Ranking, also im Vergleich der Industrienationen, sind wir an drittletzter Stelle.
Ich dachte, wir sind sogar wieder an letzter.
Aber nee, die Franzosen und die Belgier sind noch fauler.
Ja, die Franzosen, das stimmt. Vor allem, weil die so noch früher als wir in Rente gehen. Ich glaube, die sind mit 60,1 im Schnitt sind schon dabei, ja.
Das heißt, bis Ende des Jahrzehnts fehlen uns 4,2 Milliarden Arbeitsstunden. Wie sollen wir da noch aus dem Quark kommen?
Mehr arbeiten. Und wir beide gehen einfach mit guten Beispielen schon mal voran, ja. Wie gesagt, ich, das ist für mich, ich will nicht aufhören plötzlich zwangsweise. Das gilt jetzt nicht immer, wird immer der arme Dachdecker, wird der immer so ins Schaufenster.
Ja, aber so viele gibt es ja gar nicht.
Aber so viele, ich habe mal nachgezählt, wie viele Dachdecker es gibt. Ich glaube, es gab irgendwie 1600 in ganz Deutschland, ja. Gut, dass der damit mit 65 nicht mehr auf dem Dach rumkraxeln will, soll. Wobei, selbst als 65-Jähriger kannst du ja noch als Tischler und als vielleicht jetzt nicht mehr da jeden Tag klopfen, aber ich bin ja schnell beim Umbauen, ja, Firma Multop da gehabt und der Chef war auch jetzt, also der war sicher auch schon im Rentenalter ist also mühelos auf mein Dach gekommen und konnte sagen, was seine Leute da veranstalten sollen. Das ist also ein Weg, also länger arbeiten und diese Faszination, wie gesagt, mit 66 oder 65 dann noch sitzen die vier Wände anstarren, ja, und seiner Frau zur Last fallen, das habe ich nie verstanden. Gibt ja jetzt auch die Aktivrente deshalb, ne? Also wer länger arbeitet, kriegt, glaube ich, die ersten 2000 Euro, die er verdient, steuerfrei, ne? Das wäre was. Man könnte ja einen Feiertag streichen, ne?
Haben wir schon mal drüber gesprochen?
Ja.
Den Tag der Arbeit, ja. Beispielsweise.
Ich glaube, in Berlin haben sie ja vier extra Feiertage eingeführt, glaube ich, an die Frauenbewegung zu erinnern, an das Ende des Nationalsozialismus.
Aber dann haben die immer noch nicht so viele Feiertage wie wir in Bayern. Also ja? Von daher dürfen die das.
Ist das so?
Ja, die haben gar keine.
Weil du meinst, weil wir so viele Katholische haben, oder?
Ich glaube ja. Also, ja. Da kenne ich mich nicht so gut aus, aber ja. Ich weiß nur, ich habe einmal da in Berlin gearbeitet und da war dann zum Beispiel so 6. Januar war nicht frei.
Nee, dafür haben die dann aber irgendwas anderes. Das ist jeweils eine Diskussion. Also einen Feiertag streichen.
Also
eins ist klar. Also unseren Wohlstand sichern, aber unten, ganz unten in der OECD-Liste stehen, das geht nicht.
Ich frage mich nur, wer dafür verantwortlich ist, denn diese Studie hat auch Schwächen, diese Übersicht. Weil wir haben 46 Millionen Erwerbstätige in Deutschland, so viel wie nie zuvor. Mhm. Es ist nur die Teilzeitquote so krass hoch, die liegt bei 30%. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, warum ist die Teilzeitquote so hoch? Mhm. Weil es nach wie vor keine Kinderbetreuungsangebote gibt. Mhm. Vielleicht ist es aber auch so, dass durch diesen steilen Steuertarif die Leute sagen, es lohnt sich gar nicht mehr zu arbeiten, weil ich netto nicht sehr viel mehr habe. Also man muss vielleicht auch mal überlegen, ob der Staat daran schuld ist, dass wir so im Schnitt zu wenig Arbeitsstunden haben.
Darauf kommen wir uns immer einigen, Caro. Dass am Ende der Staat schuld ist, ja.
Also wir sind nicht zu faul.
Weil er nicht genug Kita-Plätze zur Verfügung stellt. Also ja, das stimmt sicher. Nur dass allein dieses Konzept der sogenannten Work-Life-Balance ja so Überhand genommen hat, zeigt mir, und das ist ja offenbar in vielen Bewerbungsgesprächen heute das große Thema, ne?
Okay.
Also die Leute kommen aus dem Studium und also wie es mit der Work-Life-Balance aussieht, ne?
Im Vorstellungsgespräch.
Ja. Ja gut, ich meine, ich mache keine Bewerbungsgespräche mehr, aber das ist das, was ich lese und was ich höre, ne? Weil, glaube ich, neulich gerade so ein Arzt aus München, ein Riesenaufschrei, der gesagt hat, also das kriegt er nicht hin, aber wir können nicht alle mit Work-Life-Balance hier anfangen. Das ist aber mal ein Mindset, glaube ich, der, das kann man auch machen. Man kann auch sagen, Work-Life-Balance, ich arbeite nur noch weniger oder ich also nach 35 Stunden den Griffel fallen oder Skalpell oder was auch immer, nur dann gleichzeitig erwarten, dass die Löhne steigen, beziehungsweise dass alles, was natürlich dranhängt, so weiterläuft, ich würde sagen, das haut nicht hin. Und wir haben ja gerade die Quittung bekommen, ich meine, die Wirtschaftsweisen haben ihr Jahresgutachten vorgestellt.
Ja, Nullwachstum.
Im besten Fall zum dritten Mal sind wir also, haben wir kein Wachstum, hat seit Beginn der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Und wenn man ins Kleingedruckte guckt, der eigentlich erschütternde Satz, sie seien sich gar nicht sicher, ob Deutschland langfristig auf den Wachstumspfad zurückfinden werde. Alter Schwede, habe ich gedacht. Ja, und das läuft so unter Wirtschaftsnachrichten und der ferner liefen.
Aber es soll 1% Wachstum im nächsten Jahr geben. Also das ist ja schon die Kehrtwende.
Ja.
Friedrich Merz gesprochen, wir spüren schon im Juli.
Ja, gut, die haben natürlich so ein Sonderprogramm aufgelegt. Also ich meine, allein das, was wenn du diese 400 Milliarden für Verteidigung jetzt über die nächsten Jahre ausgibst, führt das natürlich zu so einer kleinen Sonderkonjunktur.
Ja.
Aber Schulden natürlich, das ist die große Schulden. Spritze, die du rein schiebst, ne, in den großen Volkswirtschaftspopo.
Ich habe mal in meinem BWL-Studium gelernt, antizyklische Fiskalpolitik heißt, in der Krise muss man Geld reinbuttern.
Ja. Hört allerdings nach der Krise mit dem Reinbuttern nicht auf, wie wir gelernt haben, wenn man sich das mal anguckt. Ja.
Und jetzt wollen wir noch über einen Fall sprechen, hatte ich eingangs schon erwähnt, eine vermeintliche MeToo-Geschichte. Der frühere grünen Bundestagsabgeordnete Stefan Gelper ist nicht bei der Bundestagswahl angetreten, weil ihm vorgeworfen wurde, er hätte mehrere Frauen sexuell belästigt. Das hat sich als völlig haltlos herausgestellt und trotzdem hat er jetzt keine Ruhe.
Ja, das war ja ein Skandal, der die Grünen erwischte auf den letzten Metern vor der Wahl. Haben viele Leute daran teilgenommen. Also Stefan Gelper, einer der wenigen Direktkandidaten, die die Grünen überhaupt haben. Ein großer Star im Osten, also im Osten von Berlin. Und wo eben erste Anschuldigungen im Dezember letzten Jahres auftauchen, er hätte sich Frauen unsittlich genähert. Ja. Mhm. Und dann steigt der RBB groß ein vor der Listenaufstellung. Das ist nur eine Frage, eben wer wird Direktkandidat wieder? Und zeichnet ihm das Bild eines Mannes, der sich nicht im Griff hat. Mhm. Albtraum für den Mann. Er beteuert natürlich, stimme nicht. Viele dieser Anwürfe sind auch jetzt anonym. Also er hat kaum Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Mhm. Was ja auch mal so ein bisschen schwierig ist bei solcher, wenn du dann eben dich konfrontiert siehst mit solchen Vorwürfen. Und dann passiert das, was eigentlich nur normalerweise im Drehbuch passiert. Der Tagesspiegel versucht eine dieser Frauen ausfindig zu machen. Mhm. Und da es eine eidesstattliche Versicherung von dieser einen Frau gibt, die auch zirkuliert, machen sich diese Redakteure auf dem Tagesspiegel mal die Mühe, mal anzuklopfen oder suchen die Adresse auf, die dort genannt ist und stellen fest, da gibt es die Frau gar nicht. Und es bricht alles zusammen.
Das ist schon krass.
Das heißt also, die Hauptbelastungszeugin
ist fake.
War erfunden, die existierte nur in der Fantasie von dieser Frau, die das den ganzen Stein ins Rollen gebracht hatte. Zwei weitere Frauen gibt es auch nicht, wie sich dann herausstellt. Mit denen hatte der RBB auch nie gesprochen. Er hatte sich total also auf Hörensagen verlassen. Also es ist letztlich auch eine, so für die MeToo-Berichterstattung der Super-GAU. Und nun würde man ja denken, okay, also der Mann ist rehabilitiert. Wir lassen ihn zumindest jetzt in Ruhe. Aber nein, also das heißt, mit diesen Vorwürfen geht es die ganze Zeit weiter, weil man ihn irgendwie nicht davon kommen lassen will. Das kann doch nicht sein, ja, dass man so einen Popanz aufgebaut hat und es jetzt so aussieht, als wäre da gar nichts.
Mhm.
Und das heißt, in Süddeutsche, in dem Spiegel gibt es also weiter große Geschichten. Also er habe irgendeiner Frau bei irgendeinem Spiel mit mehreren Teilnehmern an die Hüfte gefasst, um sie zurückzuziehen in den Kreis der Teilnehmer. Oder da gibt's eine Parteikollegin, die sagt, sie habe also auf Instagram irgendwelche Bilder von sich gepostet in Tanktop und Unterhose auf Bett, wo ich schon sage,
why?
Was das? Ja. Und dann hätte er ihr geschrieben, Nachreaktionen bekommen. Ja, gut. So, also er wird ihm auch vorgeworfen, er hätte also zu sehr Emojis, also Herzchen-Emojis immer rumgeschickt. Also auf dieser Preisebene bewegen wir uns. Und das finde ich schon, also der denkt, er ist aus dem Albtraum erwacht. Es geht einfach weiter.
Weil sein Leben verloren, weil man, ja auch. Ne?
Ja, also er hat seinen Job verloren als Bundestagsabgeordneter.
Verklagt jetzt
den RBB, also auf 1,7 Millionen, also Schmerzensgeld plus das, was ihm entgangen ist als an Abgeordneten-Diäten,
ja.
der wäre wiedergewählt worden. Also ist gar keine Frage, wenn er aufgestellt worden wäre, man ihm das nicht sozusagen gezwungen hätte, auf den Platz zu verzichten. Das ist schon fand ich schon spooky. Also dieser Wille, du bist schon ganz unten. Ich meine, die Frau von dem hat monatelang mit dem Verdacht leben müssen, ihr Mann hintergeht sie. Die hat zwei kleine Kinder, die sind in der Schule angesprochen worden. Ah, dein Vater ist ein Frauengrabscher, ja, und so.
Wobei es natürlich schon so ist, dass man jetzt nicht unbedingt jemanden an der Hüfte anfasst.
Ja,
nein,
aber das ist doch, ich fasse dich.
Dem hätte ich ein paar Takte gesagt.
Ja, aber ich fasse ihn an der Hüfte. Wobei, das war jetzt also offenbar nicht, also sie hat, die wollte
das
raus.
Eine Tanzveranstaltung.
Und, ja, das war mit mehreren Leuten und dann hatte die, ja, nur, so, das Interessante ist, dass, also auch bei denen, die diese Vorwürfe jetzt in Umlauf bringen, also den Medien, immer gesagt wird, ja, das sei also kein strafrechtlich relevantes Verhalten, aber es sei eine Grenzverletzung, weil sich die Frauen nicht wohlgefühlt hätten.
Damit. Ja.
Ja, mach mal auf, alles klar. Nur, wenn das die Kategorie ist, also ob du dich unwohl fühlst oder ich mich unwohl fühle in einer Kommunikation, dafür, dass wir das zu einem öffentlichen Thema machen und letztlich jemand seinen Job verliert, dann ist also Polen offen, wie es so schön heißt, weil dann bist du ja komplett im subjektiven Empfinden. Das ist übrigens etwas, was das Strafrecht aus guten Gründen auch nicht vorsieht. Dass es Kategorien gibt, die allein ins eigene Empfinden fallen, ja. Also sich jeder Form von Objektivierbarkeit ja letztlich dann auch entziehen und womit faktisch jeder Satz, den du sagst, einem Kollegen oder einer Kollegin gegenüber, die den Bereich des rein Sachlichen verlässt, anstößig sein kann. Weil du kannst ja immer, ich hab dich gefragt, möglicherweise auf dem Weg hierher, ins Fernsehstudio, na, wie war denn dein Wochenende, ja? Hast du dich entspannt? Du fühltest dich jetzt unwohl. Weil, was meint der eigentlich mit, hast du dich entspannt, ja? Was willst du mir damit sagen? So, also das sagt, so, also wenn wir damit anfangen und das zulassen, dann sind wir wirklich auf einer abschüssigen Bahn. Und deswegen habe ich das auch nochmal zum Thema in meiner Kolumne gemacht.
Da hast du auch absoluten Punkt. Und trotzdem, also ganz oft ist, wo Rauch ist, auch Feuer.
Ja.
Und diese eine junge Frau, lass mich das kurz ausführen, diese eine junge Frau, Clara Schädlich heißt die, die jetzt auch vor Gericht verloren hat und bestimmte Dinge über Herrn Gelper nicht mehr behaupten darf, per einstweiliger Verfügung, die hat damals gesagt, sie hat von dieser Geschichte gehört, von dieser angeblich sexuellen Belästigung, hat sich so geärgert darüber, dass er sich dagegen gewehrt hat und das abgestritten hat, dass sie sich an einen Fall bei sich selbst erinnert hat, wo sie Jahre zuvor schon zur grünen Ombudsstelle gegangen ist, um sich zu beschweren. Und deswegen ist sie selbst mit einer eidesstattlichen Erklärung rausgegangen und hat den Ball quasi am Laufen gehalten. Und jetzt soll es, das sagt zumindest ihre Anwältin, weitere Frauen geben, die sich gemeldet haben. Und das finde ich schon, das klingt ein bisschen sehr, ja, keine Ahnung, fantasievoll, wenn das alles erfunden sei, um jemanden zu schaden. Ich finde, dass man da schon auch vorsichtig sein muss.
Ja, aber was?
Weil Männer in Machtpositionen, seien wir nicht böse, aber schau dir doch P. Diddy an. Der hat es über Jahrzehnte gemacht. Ist eine andere Kategorie.
Ja. Also, das kenne ich auch. Es geht dann immer gleich, schau dir doch den an. Also das war jetzt Herr Gelbhaar, der ja auch alles verloren hat. Ich verstehe nicht ganz, das heißt jetzt immer, die Frauen fühlten sich alleine gelassen. Was heißt denn das, alleine gelassen? Er hat doch alles verloren. Er ist ein Bundestagsmandat.
Aber sie hat doch nichts dafür.
Ja, was wollen sie denn? Was wollen diese Frauen, die jetzt immer weiter sozusagen an die Öffentlichkeit drängen?
Ein Schuldeingeständnis vielleicht? Wenn es denn so war.
Ja, ein öffentliches Schuldeingeständnis, wofür, dass er sich an die Hüfte gefasst hat, warum?
Er ist
am Boden zerstört, er hat sein Bundestagsblatt verloren, er hat seinen Aufsichtsratsposten bei der Deutschen Bank verloren, er wird nie wieder in die Politik nach menschlichem Ermessen zurückkehren. Es ist eine ganz eigene, und ich meine, deswegen hat das Hamburger Landgericht jetzt, der Typ gewinnt ja auch immer vor Gericht, gesagt, dass dieser Dame, die du gerade erwähnst, diese Parteikollegin, die jetzt also nicht davon genug bekommen kann, ihre Geschichten auszubreiten, weil er die vor 5 Jahren mal ihr Emojis geschickt hat. Er hat gesagt, das geht nicht, weil sie den Eindruck erweckt, hätte sie gestalkt.
Ja.
Und das Gericht hat sich die Kommunikation vorlegen lassen und hat gesagt, nein, der hat sie nicht, das ist nicht Stalking gewesen, er hat sie nicht belästigt, sondern das war eine beidseitige Kommunikation. Ich meine, dass ein Landgericht in Hamburg eine einstweilige Verfügung erlässt, erst im ersten Schritt und zweitens dann zu einem Urteil kommt, dass der Dame verbietet, sich weiter zu äußern, da kann man immer sagen, das ist jetzt patriarchale Justiz, darauf läuft es ja hinaus, aber ich muss doch mal irgendwann diese auch Kette von Urteilen zur Kenntnis nehmen. Und ich finde gut, dass der Rechtsstaat auch mal Grenzen setzt in der Rufschädigung von Personen. Es kann, diese grünen Politikerin übersehen ist, es kann ja auch in die andere Richtung gehen.
Ja, natürlich kann es.
Also es kann auch mal sein, dass es jetzt einfach eine von denen trifft, weil jetzt plötzlich irgendwelche, in dem Fall möglicherweise rechten Hate-Gruppen sich aufmachen, um mit irgendwelchen Anschuldigungen solchen Frauen jetzt hinterherzusteigen. So, und da erwarte ich auch, dass, und das war übrigens in diesem Fall eine Richterin, also so viel zum Thema patriarchale Justiz, also eine Richterin, die gesagt hat, das geht nicht.
Ja. Was ich auch nicht verstanden hatte, ist, wenn es eine gegenseitige Kommunikation war und sie fand das nicht gut, warum schreibe ich denn dann nicht einfach, hey, lass gut sein, ich habe kein Interesse, Punkt.
Ja.
Und dann ist fertig. Dann mache ich einen Screenshot und dann ist Ende.
Also mein Punkt war, dass wenn das jetzt noch wäre, dass das noch ein mächtiger Mann wäre und der würde sich jetzt also groß tun bei den Grünen und jetzt in irgendwelchen Ausschüssen sitzen.
Du hast gesagt, so. Das ist ein Star im Osten.
Ja, aber das ist ja alles, er hat ja, wie gesagt, er ist jetzt ein, also politisch ist er zu einem Nichts gemacht worden. Und irgendwann, finde ich, muss man das dann auch sagen, ja komm, jetzt ist gut.
Luke Mockridge hat das mal Trial by Media genannt.
Gut, das ist so, das ist nochmal, also wollen wir es nicht zu weit ausführen, aber die gesamte juristische Aufarbeitung der MeToo-Berichterstattung ist natürlich für die beteiligten Verlage im Großteil jetzt zum Desaster geworden. Ja. Also bei Till Lindemann von Rammstein ist von den Vorwürfen, die in allen Medien ventiliert wurden, fast nichts übrig geblieben, jedenfalls der gesamte strafrechtliche Teil abgeräumt. Ja, Luke Mockridge, den hat der Spiegel hingehängt. Da ist das Ermittlungsverfahren, da gab es Anklagen seiner Freundin wegen Vergewaltigung. Es gab ein Ermittlungsverfahren, das Vermittlungsverfahren ist eingestellt worden. Dann hat der Spiegel trotzdem sozusagen den Vergewaltigungsprozess nochmal medial gegen den gemacht. Auch das ist jetzt über 1,5 Jahre hochprozessiert worden. Das Oberlandesgericht, das ist die allerhöchste Instanz, das hanseatische Oberlandesgericht hat dem Spiegel verboten, die weitere Verbreitung wesentlicher Teile dieses Artikels. Das heißt, Und die Reaktion des Spiegel ist natürlich klar immer so, das war Verdachtsberichterstattung, dann geht entweder mal was daneben oder andere Erklärung. Wir haben es ja noch nicht ganz endgültig juristisch entschieden. Das heißt, der BGH muss jetzt angerufen werden. Ja? Gut.
Du sprichst dich richtig in Rage, ich merke das schon. Ich glaube, wir können Strich drunter machen und sagen...
Ja, weil mein Herz mit den mühseligen und beladenen ist.
Das mag sein. Ich würde sagen, unterm Strich kann man sagen, Männer können Arschlöcher sein, ohne dass es strafbar ist.
Ne? Ja, Frauen auch.
Vielleicht. Durchaus. Ja, natürlich.
Ja.
Aber in dem Fall war es wahrscheinlich der Mann. Jetzt brauchen wir übrigens, harter Cut, noch einen Gewinner und einen Verlierer der Woche. Lass uns mit dem Gewinner beginnen. Wer ist das für dich?
Dann hast du mir gesagt, ich konnte das gar nicht, als wir hier in der Vorbereitung telefoniert haben, als Erdogan,
ach so, ja,
der große türkische Präsident, ja, jetzt die Polizei losschickt und verdachtsweise jetzt Leute aus den Autos holt und die messen lässt, wahrscheinlich mit so kleinen mobilen Wagen, und wer also zu dick ist oder den weiß ich, Fettmeter oder was auch immer überschreitet, jetzt zum Amtsarzt muss. Also sozusagen so ein türkisches Gesetz gegen die Fettsucht. Also erinnert mich so ein bisschen an die Prohibition in Amerika. War ja damals auch ein Riesenerfolg, ja. Aber das, also haben wir da mal so einen Versuch zu starten, ja. So, also.
Ich finde, er hat einen Punkt. Bonheur. Die WHO hat gesagt, dass 30% aller Türken fettleibig sind, also in Europa.
Ja.
Der Schnitt ist bei 17%. Und deswegen hat er jetzt diese Anti-Übergewichtskampagne gestartet. Und du kannst wirklich, ob du auf der Parkbank sitzt oder beim Einkaufen bist, wenn der Inspekteur die Vermutung hat, du bist zu dick, dann kommst du auf die Waage und beim BMI von über 25 ab zum Amtsarzt.
Ja, der Donald Trump ist dann immer der guckt sich doch in der Welt um, was sozusagen man lernen kann bei anderen.
Aber der wäre der Erste, der zum Amtsarzt muss.
Anderen großen, mächtigen, starken Männern, ja. Das wäre ein Programm auch für Amerika, ja. Also die Polizei durch die Viertel schicken und jeder, der irgendwie zu dick aussieht, zack, ja, zum Amtsarzt.
Ich bin unsicher, ob es dann Erdogan jetzt gleich zum Gewinner macht, aber du entscheidest das. Und wer ist unser Verlierer?
Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD hat sich hervorgetan. Mhm. Das muss ich jetzt mal vorlesen, fand ich sehr gut. Rüdiger Lukassen, kannte ich nicht den Mann, ja, hat also gepostet: Heute vor 84 Jahren sprang mein Vater Hans Lukassen mit seinen Kameraden des Fallschirmregiments 1 über Kreta ab. Die soldatische Leistung der kämpfenden Einheiten wird bis heute von Militärhistorikern und Soldaten gewürdigt. Die persönlichen Schicksale der deutschen Fallschirmjäger rühren zu Tränen. So geht das noch endlos so weiter, ja? Ja, also das ist, wie gesagt, der verteidigungspolitische Sprecher der AfD, der nochmal an die Luftlandeoperation, die heldenhafte Luftlandeoperation auf Kreta erinnern wollte, nach dem Motto: Der Ehrenschild der deutschen Wehrmacht ist rein.
Oh Gott.
Zufällig bin ich öfter auf Kreta, jetzt im Sommer wieder, in so einem kleinen Ort in der Nähe von Hanya. Und wie es sich begibt, 15 Kilometer davon entfernt.
Ist das Grab von Hans?
Nee, nicht, das ist das Grab von Hans, da ist Kondomari, ein kleiner Ort, wo die deutsche Wehrmacht, die gerade so heldenhaft besungen wurde von Herrn Lukassen, mal eben die Männer des Ortes zusammengetrieben habt, um sie alle zu erschießen. Also eines dieser üblichen Massaker, die dann da auch aufgetreten sind, wo die Wehrmacht dann in ihrem heldenhaften Abwehrkampf, ja, nach vorne geschritten ist. Und das scheint aber irgendwie Herrn Lukassen alles entfallen zu sein. Gab ja jetzt so eine größere Diskussion im Bundestag wieder bei der Besetzung der Ausschussposition, wo also dann die Kandidaten der AfD immer rausgepurzelt sind. Also wenn man solche Leute in den eigenen Reihen hat, ja.
Der gilt noch als gemäßigt übrigens.
Ja, würde ich mal sagen, da muss man sich nicht wundern, dass die anderen sagen, oh, ich meine nicht zum Ausschussvorsitzenden. Ich meine, also das ist jedenfalls qualifiziert.
Zum Verlierer.
Ihn aus meiner Sicht zum Verlierer, ja, der Woche.
Gebe ich dir recht. Dann machen wir das so. Schließen wir an dieser Stelle und bedanken uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Ihr könnt uns ab sofort immer schon donnerstags sehen, und zwar exklusiv auf Focus Plus, und ab Sonntag dann überall, wo es Podcasts gibt, und bei YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ciao.